weil ich lade für Freitag ein. Für Freitag habe ich eine marianische Predigt. Ich werde zuerst einmal ein bisschen rundum schlachten, was Maria nicht ist, was die katholische Kirche über Maria sagt, die Irrtümer ein bisschen. Und das ist, war nie Maria. Wenn Maria das wissen würde, was die Kirche daraus gemacht hat, sie würde allen Ohrfeige verpassen. Die sagt, das wollte ich nie und nimmer sein. Das bin ich nicht. Himmelskönigin oder was weiß ich da. Ich bin eine Magd, die Gnade bei Gott gefunden hat. Mehr will ich nicht sein. Nur eine Magd, eine, und der Herr ist Jesus und mein Sohn. Hört, was er euch sagt. So, über Maria werde ich predigen am Samstag, wie Gott Menschen führt oder wie kommt man zu Gott. Wege, die zu Gott führen. Und dann am Sonntag, wie verherrlicht man Jesus? Alles so das Thema Anbetung und wie man zu Gott kommt. Dann am nächsten Mittwoch ist hier nicht drauf, aber wir haben nächsten Mittwoch auch Gottesdienst. So auch, das Thema weiß ich jetzt auf dem Stegreif nicht, aber irgendetwas habe ich auf dem Herzen, was auf Weihnachten zu ist, was Weihnachtliches. Denn man kann das ganze Jahr über nicht über Weihnachten so sprechen oder reden. Das mache ich dann immer meistens in der Weihnachtszeit. Und dann, warum feiern wir Weihnachten, wird übernächsten Freitag das Thema sein. Wo sind die wahren Anbeter? Ja, noch zu Heiligabend, da will ich auch noch sagen, am Samstag, den 24. Dezember, das ist also, wir haben, wir 19 Uhr keinen Gottesdienst haben, dafür um 16 Uhr, Heiligabend um 16 Uhr, das merkt euch. Und dann am Sonntag, den 25. Dezember, weil ja die Geschenke müssen ausgepackt werden, die müssen verpackt werden, die müssen verarbeitet werden und die ganzen Süßigkeiten aufgegessen werden und. Da haben wir eine geänderte Zeit, nicht um 10 Uhr, sondern um 11 Uhr wird der Gottesdienst sein. Und am 28. Dezember haben wir einen besonderen Gebets- und Segnungsgottesdienst, das ist Mittwoch um 16 Uhr. Wir nehmen uns Zeit zwischen den Jahren, das alte Jahr abschließen, abschütteln und nach vorne schauen. Das wollen wir tun. Anbetung, das ist die höchste und edelste Tätigkeit, was uns Menschen zugedacht wird, wurde. Also die Vögel pfeifen, zwitschern und so weiter. Jedes Wesen kann sich irgendwie ausdrücken. Klatscht in die Hände ihr Bäume. Steht auch in der Bibel, also die Bäume sollen auch Gott anbeten. Oder wenn sie mit den Blättern flattern, auch das ist eine Anbetung. Die Natur betet Gott auf alle möglichen Art und Weise an. Die Sterne loben dich, Herr. Also, und wir Menschen können mit unserer Sprache, die Sprache ist das Eigentümlichste, was der Mensch kann. Also ein Hund kann grunzen oder bellen und dergleichen, aber der Mensch kann sich ausdrücken, was er sagen will, und zwar formulieren, sauber mitteilen. Der Mensch ist gerade von Gott befähigt, zu Gott zu reden. Nicht nur zu gucken, nach oben zu gucken, sondern wirklich ihm auszudrücken, Herr, ja, ich hab dich lieb. Herr, ich lieb dich. Anbeter beschäftigen sich nicht mit ihren Problemen. Also wenn wir von Anbetung sprechen, ist nicht bitten und Fürbitte, ist nicht Fürbitte, dass ich für irgendjemanden bete. Das kann sein, dass es nachher kommt. Und es kommt meistens unwillkürlich, aber zuerst einmal primär, ich bete den König an. Wenn ich zum Herrn gehe, da falle ich zuerst vor ihm nieder, beugt euch nieder und so weiter, demütige Haltung einnehmen. Das ist also, wie Anbetung passiert. Und wir beschäftigen uns vor Gott nicht mit unseren Bedürfnissen, sondern mit ihm. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Wahre Anbeter beschäftigen sich mit dem heiligen Namen Gottes, die beschäftigen sich mit der Besonderheit Gottes. Herr, du bist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Herr, du bist überall. Also mit Gott beschäftigt man sich. Man rühmt die Größe Gottes, zeigt seine Vorteile auf. Herr, du kannst alles, du machst wunderbar, du gibst allen ihre Speise zu ihrer Zeit und du versorgst alle. Und dann besonders die Namen Gottes. Die Mohammedaner, die Moslems, die haben 99 Namen für Gott. Also das ist also, und einer dieser Namen ist der letzte Name, Allah, also Gott, das fasst alles zusammen. Aber so viele wunderbare Namen. Wäre schön, wenn wir Christen das auch mal hatten. Ich habe irgendwo draußen so eine Kopie über all diese Namen, die man vom Koran her ableiten kann. Alle Leute haben irgendwie eine Bezeichnung. Und Gott ist ein mächtiger Gott. Gott ist ein zorniger Gott. Ist auch. Auch das gehört zu der Güte Gottes. Also ein Gott, der nach Recht sorgt oder für uns streitet. So Anbetung. Eigentlich ist Anbetung für mich persönlich Reklame für Gott. Also wenn ich so preise, ich mache für Gott Reklame, Werbung für ihn, bin begeistert von ihm, denke groß von ihm, das ist Anbetung. Wo sind die wahren Anbeter? Das ist mein Thema. Und dann habe ich eine bestimmte Vorstellung. Er ist über allem. Er hört allem zu. Er sieht alles. Er übersieht nichts. Es entgeht ihm nicht. Er schaut bis ins Detail hinein. Das ist unser Gott. Und so preise ich Gott. An Pfingsten, wenn ich so Apostelgeschichte 2 lese, da heißt es, und sie rühmten die großen Taten Gottes. Sie rühmten die großen Taten Gottes. Was hat Gott getan? Nun, zuerst mal die Welt geschaffen. Aber dann hat er Israel herausgewählt aus den Nationen. Dann hat er Israel geführt. Israel auch zerstreut wieder auf der anderen Seite. Und dann hat er Jesus gesandt. Er hat Jesus auferweckt. Er hat Jesus in den Himmel genommen. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Er hat uns sein Wort gesandt. Also alles, was der Herr so getan hat, der Ewige, und das Große wird hervorgehoben, was er alles so getan hat, unser Herr. Anbetung ist kein Zuschauersport, so dass man im Stadion man steht und man applaudiert. Das ist mehr als nur Applaus für Gott. Herr, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Nein, Anbetung ist, dass man aktiv ist, beteiligt ist, nicht nur auf der Tribüne, sondern auf dem Spielfeld. Da wird Anbetung, da geschieht Anbetung. Tor, da schießt irgendjemand ein Tor und dann schreit das ganze Publikum, wir haben gesiegt, wir haben gewonnen. Anbetung ist auf dem Feld spielen, für eine Sache kämpfen, für Gott sich einsetzen. Also Anbetung ist mehr als nur Zuschauer zu sein und Bewunderer zu sein. Anbetung ist mehr als nur ein bisschen jubeln. Das passiert im Himmel, das machen die Engel. Es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut im Himmel. Also eigentlich, wenn du Anbetung nehmen möchtest, Anbetung ist Buße und Demütigung für Gott. Wenn du dich demütigst, betest du unwillkürlich Gott an. Bei der Anbetung wird unsere innere Verfassung ausgedrückt. Oh Herr, oh Herr, so Seufzen. Im Neuen Testament heißt es, wir kommen zu Gott mit Seufzen. Oh Herr, Seufzen und Stöhnen, das sind so die Töne des Herzens, die... Wie drückt man sein Herz aus, wenn du verliebt bist? Wie drückst du? Du sagst, ah, das war gut. Dann stöhnst du. Also mit dem Herzen stöhnt man, seufzt man. Also Anbetung ist, Stöhnen und Seufzen aus der Tiefe des Herzens heraus. Das ist Anbetung. Also beteiligt sein, aktiv sein. Einfach der Ton ist es, was die Musik macht. Der Ton des Herzens. Und man hört aus der Tiefe, oh Gott, ich liebe dich. Oh Gott, ich brauche dich. Oh Gott, ohne dich bin ich gar nichts. Oh Gott, dieses Oh ist ja sehr stark. Und dieses bei der Anbetung, das ist dieser O-Ton, dieser Originalton. Das ist es, was Gott groß macht, Gott verherrlicht. Für ihn ist also nicht nur die Stimme wichtig, wenn wir Gott anbeten. Er achtet nicht so sehr auf die Stimme, sondern was aus der Stimme rauskommt. Und mit der Stimme, da kann man sehr gut artikulieren und so weiter. Da bringt Stimmung. Die Stimme bringt Stimmung. Die Stimme bringt Stimmung. Ob da hörst du auf seine Stimme, ob da Freude da ist, ob da Begeisterung da ist oder ob Gefühl dabei ist oder ob man kalt etwas runterleiert. Das ist also in der Stimme hörst du, wie sich der Mensch da innen drin befindet. Weißt du, wenn du traurig bist, dann hörst du auch, naja, weißt du, wir haben nichts zu essen. Denk schon, wir haben nichts zu essen. Und so weiter. Das zieht einfach runter. Oder du erhebst. In der Bibel heißt es immer, wenn um die Anbetung geht, erhebe den Herrn, preise den Herrn, jubelt dem Herrn, dankt dem Herrn. Also die Stimme drückt auch den Willen aus. Will ich nicht? Bin ich ernst, bin ich entschieden, entschlossen, ja, was auch immer. Die Stimme sagt auch, obwohl du gar nichts sagst, schon allein im Stöhnen, die Stimme sagt, wie überzeugt du bist, wie du in dem Herzen drinstehst. Ich möchte Johannes 4 als den Einstieg hier zur Anbetung nehmen. Da ist die Frau am Brunnen in Samaria und sie gibt gerade diese Geschichte, Jesus in Samaria am Brunnen dort mit der Samariterin, gibt uns einen Schlüssel. Was ist wahre Anbetung? Dort wird die Anbetung besprochen und behandelt. Und wenn wir das richtig verstehen und richtig begreifen, wissen wir, was Anbetung ist, was Gott sich vorstellt von der Anbetung. Hier gibt uns der Johannes in seinem Evangelium so einen Einblick, wie Gott sich Anbetung vorstellt. Und was für Gott wichtig ist, auf was er achtet, da ist die Diskussion hier, Jesus ist müde von der Reise, setzt sich am Brunnen und dann kommt diese Samariterin heraus. Ich lese nicht das Kapitel, das könnt ihr zu Hause, ich werde nur ein paar Teile rausholen. Und dann sagt die Samariterin, ja, ihr Juden, ihr sagt da, Jerusalem ist die wahre Anbetungsstätte oder wir sagen Galazim. Galazim, das war der erste Platz, wo die Kinder Israel über den Jordan kamen, ins gelobte Land, und dann die Sünde oder die Schuld abgewälzt wurde. Das ist die Anbetung, also Galazim. Dort stand dieser Samariter-Tempel, und dort gingen 10 Stämme Israels zum Gottesdienst, und Juda und Benjamin gingen nach Jerusalem. Das hat David sich erst so erwählt und ausgedacht. Und so weiter. Was ist jetzt der richtige Platz? Und dann sagt Jesus, weder noch. Weder Samaria, noch Jerusalem, sondern Gott betet man im Geist und in der Wahrheit. Aber wie macht man das im Geist und in der Wahrheit? Das wollen wir versuchen, ein bisschen nachzugehen und festzustellen, wie bete ich Gott im Geist und in der Wahrheit an? Zuerst einmal, wenn ich so das Evangelium lese, diese Geschichte hier lese, Jesus ist müde von der Reise. Jesus ist müde, nur Wunder zu tun. Jesus ist müde, nur Dämonen auszutreiben. Jesus ist müde, nur die Toten aufzuwecken. Jesus ist müde, nur zu lehren und zu predigen. Und vorher, wir wissen, da gab es so viele Wunder und so weiter. Leute wollen nur Wunder und Zeichen. Aber was Gott will, ist Anbetung. Nicht Wunder und Zeichen und nicht die reine Lehre und Dämonenaustreibungen und etc. Die Menschen wollen nur Brot essen und genießen und so weiter. Jesus muss geben, geben, geben. Hier setzt er sich am Brunnen und sagt, Frau, gib mir Wasser. Gib mir was zu trinken. Gib mir Wasser. Also Jesus wollte nicht nur, dass man ihn bestaunt und bewundert und ihn genießt, sondern er wollte, dass man ihn erquickt. Gib mir einen Schluck Wasser. Das ist Anbetung, einen Schluck Wasser Jesus zu geben oder dem Vater zu geben oder dem Heiligen Geist. Sie wollen nicht nur bewundert und bestaunt werden. Nein, sie wollen angebetet werden. Also die Gottheit will angebetet werden. Und er bittet die Frau, gib mir was zum Trinken. Nur Wasser, ganz bescheiden. Und deshalb wir verstehen, wir werden gesegnet, wenn wir dem Geringsten ein Glas Wasser geben. Sie will erquickt werden. Jesus will erquickt werden hier. Anbetung ist, wenn man Jesus dient. Nicht, dass Jesus uns dient, sondern Anbetung ist, dass wir ihm dienen, dass wir ihm was geben, dass wir ihm was bringen, dass wir vor sein Angesicht kommen. So diese Frau sagt ja, und du bist ein Jude? Und du willst von mir was haben, du Samariter? Samariter waren Mischlinge. Das waren halb Juden und halb Assyrer oder Babylonier, die aus der Gefangenschaft zurückkamen. Nachher später darüber. Jesus bittet hier, auch wenn sie eine Sünderin ist oder eine Prostituierte oder 5-mal geschieden und verheiratet, gib mir was zu trinken. Gib mir was. Gib mir was. Das bittet Jesus um etwas Wasser, um einen Schluck. Ich möchte, ja, und du hast kein Gefäß hier zum Schöpfen. Was fällt dir da ein? Bedien dich. Nein, Jesus will sich nicht bedienen. Gott bedient sich nicht. Er könnte da auf den Knopf drücken und dann plötzlich springen Engel hoch und beten ihn an. Aber das will er nicht. Er will, dass Menschen von sich aus etwas tun. Gib mir was zu trinken. Jesus oder Gott interessiert sich nicht, wer und was der Mensch ist, sondern, oder woher er kommt, wovon er abstammt oder von wem er abstammt oder was er macht. Er ist müde, er möchte angebetet werden. Und ich denke, das ist heutzutage so wichtig, in der Weihnachtszeit, in der Gemeinde überhaupt, Gott will angebetet werden. Der Herr hat auch Wünsche. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, bete du mich an. Und Jesus, du weißt ja, was er sagt, also du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Weißt du, Anbetung, das ist das Zentrum des Universums. Wenn es um Anbetung geht, der Himmel sehnt sich danach, Gott sehnt sich, nicht von Engeln angebetet zu werden, sondern von Menschen angebetet zu werden. Von Menschen so wie du und ich. Menschen wie du und ich. Diese Bitte eröffnet dann einen Dialog. Gott will von uns Menschen nur eine Kleinigkeit. Weißt du, und Anbetung ist nicht Großes, dass ich jetzt da 1 Million dem lieben Gott stifte und spende. Das wäre vielleicht für jemanden was Großes und denkt ja, oh. Nein, Gott will eine Kleinigkeit. Wir beten Gott mit Kleinigkeiten an. Und auf die Kleinigkeiten kommt es an. Auf die Kleinigkeiten kommt es an. Weißt du, wenn der Herr was Großes von einem bitten würde, würde er sofort tun. Aber der bittet was ganz Kleines, was ganz Geringes, was Unscheinbares. Und während dieses Gespräch hier eröffnet wird, gib mir einen Schluck Wasser, plötzlich geht's um mehr. Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wer da sitzt, du würdest ihm um lebendiges Wasser bitten, würdest nicht nur, du würdest sofort alles machen, wenn du wüsstest, wer du bist, wer da sitzt bei dir. Wenn du einfach mal anfängst, dass den Dialog eröffnest, wir müssen das Gespräch, die Anbetung eröffnen und bereit sein, darauf einzugehen und sagen, ja Herr, du, was fällt dir ein, von mir Anbetung anzunehmen oder von mir Lobpreis zu nehmen? Wer bin ich? Ich bin ja nur Ein Wurm, Dreck, Staub, Mist, Abfall, Schrott, Leiche. Das sind wir alles. Wir sind abgeschrieben eigentlich von dieser Welt. Und doch erwartet der Schöpfer, wir sind Sünder. Und doch erwartet der Schöpfer von einer Sünde und sogar von einer schlimmen Sünderin hier. 5 Männer hast du gehabt, erwartet Anbetung. Und die können anbeten. Wahrscheinlich die ganz Heiligen, die Pharisäer, können Gott gar nicht anbeten. Die sind nicht in der Lage. Die unterhalten sich selber. Die sind so, oh Herr, ich danke dir, dass ich so gut bin. Und ich danke dir, dass ich faste. Und ich danke Gott, dass ich jedes Mal in die Kirche gehe. Und ich danke dir. Und die sind so mit sich selbst beschäftigt. Die Frau ist nicht von sich selbst. Du bittest mich? Du? Sie spricht Jesus an. Bevor Jesus uns Menschen dient, räumt er zuerst mal mit den Vorurteilen auf. Das ist auch Anbetung. Wir müssen Bahn machen dem Herrn. Die ganzen religiösen Vorurteile, die da sind, die müssen wir aus dem Weg räumen. Und da ist eine ganze Menge. Ja, da brauche ich eine Kirche, ich brauche eine Kerze, ich brauche ein paar Glocken, ich brauche ein bisschen Weihrauch oder Räucherstäbchen und sonst was, um Gott anzubeten. Das alles ist nur Firlefanz. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen ein offenes Herz und das ist alles. Mach den Mund auf und dann fängst du schon die Anbetung an. Weißt du, meistens ist es die falsche Lehre und falsche Verkündigung, was uns hier in eine falsche Richtung führt. Und ich greife vielleicht jetzt auch ins Wespennest ein bisschen, aber Dinge muss ich sagen. Weißt du, ich weiß, wenn ich das sage, gehen viele Fromme mir auf die Palme und sagen, ja bitte, das sind ja, die dienen ja Gott und die preisen ja auch den Herrn und die sind auch ehrlich. Wenn ich so Bibel-TV, manche Leute gucken Bibel-TV, das ist nicht schlecht ist, aber da ist auch sehr viel Mist dabei im Bibel-TV. Denn auf der einen Seite, da erzählen sie wie vom Heiland und singen wunderbare Lieder und auf der anderen Seite, da werden sogar Leute interviewt und befragt, die nicht einmal an Gott glauben. Und dann werden wir sogar gut dargestellt oder was auch immer ist. Da ist so viel Unsinn und man kann nicht alles ohne Vorbehalte schlucken. Nirgendwo. Du kannst ohne Vorbehalte nicht schlucken und man kann nicht alles da nehmen und sagen, das ist Wahrheit, was im Bibel-TV gezeigt wird. Da werden Juden gezeigt und da werden Katholiken gezeigt. Ich lasse alles stehen, wie sie sind. Aber die Bibel sagt, wir sollen nicht am fremden Joch ziehen, mit dem Ungläubigen. Wir müssen ganz klar sein, das Evangelium ist rein. Und es geht um Gott und um Jesus und um den Heiligen Geist. Und wenn es aber jetzt um Menschen geht, irgendwo Menschen verherrlicht werden, auch wenn es Stars sind und so weiter, da habe ich jetzt neulich gerade vom Bibel-TV, da hat einer ein Buch vorgestellt, der ein Satanist ist, weil er ein Buch über den Teufel geschrieben hat und mal ein Interview daraus gemacht und den so in den Himmel gehoben, aber es war einer, der sich nur mit dem Teufel beschäftigt und ein Berliner Satanist, der hier in Berlin also sich mit dem Teufel abgegeben hat. Weißt du, das kann man, gewiss, in der Bibel kommt der Teufel vor, aber es muss nicht unbedingt im Bibel-TV der Teufel verherrlicht werden. Also, nicht gleich alles als bare Münze nehmen. Weißt du, wenn dann der Papst kommt und in seinem Ornament auf dem Stuhl sitzt und so weiter, ist auch nur ein Mensch, so wie jeder andere. Der muss auch sterben eines Tages. Und vielleicht schneller, als du denkst. So, weißt du, wir sollen Menschen nicht verherrlichen. Und wenn ich dann nachher über die Maria spreche, am Freitag, ist mir auch ein Anliegen. Maria war eine begnadigte Frau, eine gesegnete Frau. Die Bibel sagt, sie ist die gesegnete Frau unter den Frauen. Aber Maria war demütig. Die Maria hat keine Anbetung genommen, denn Anbetung gilt nur Jesus. Und Jesus soll angebetet und verherrlicht werden. Du siehst also, es geht nicht um Menschen. Immer wenn Menschenkult kommt, kann Gott nicht zu seinem Recht kommen. Jesus sagt, ich könnt nicht Gott dienen, wenn ihr voneinander Ehre nehmt. Weißt du, ich finde es auch in unseren Gottesdiensten, wir singen für den Herrn. Und wenn wir singen und dann wieder applaudieren, ich finde es nicht okay, nicht rein, nicht sauber. Wir dienen Gott von Herzen, mit Freuden, Begeisterung, auch wenn wir Fehler machen. Wir machen auch zu Ehre Gottes Fehler. Und es zeigt sich, wir sind nicht vollkommen. Wir sind noch vollendet. Wir sind auf dem Weg. Erst im Himmel werden wir perfekt singen. Also wir dürfen hier Fehler machen auf dieser Welt. Also nicht alles, was dort im Bibel-TV oder woanders verzapft wird, in dem ganzen religiösen Mischkanal, anders kann ich nicht sagen, weißt, dort hat zwar alles Platz, sowas auch Samaria, in so einen Platz kommt Jesus. Und manchmal wird auch Jesus verherrlicht. Du kannst auch nicht sagen, dass Jesus nicht verherrlicht wird, wenn du dann wunderbare Musik oder Bibelsprüche hörst. Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Lüge, ein bisschen Jesus, ein bisschen Teufel, ein bisschen Licht, ein bisschen Finsternis, so ein bisschen Gott, ein bisschen Heidentum. Aber du kannst neu bekehrten Christen diesen Kanal nicht mit einem guten Gewissen empfehlen. Das kann ich nicht. So, Johannes 4, 23. Aber die Stunde kommt. Aber die Stunde kommt. Und es ist schon jetzt, die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und denen, die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ist wichtig. Gott sucht wahre Anbeter, die nicht nur mit dem Kopf anbeten und nicht nur mit dem Bauch anbeten und nicht nur mit den Händen anbeten oder nicht nur mit den Lippen. Ihr kommt zu mir mit Lippenbekenntnisse. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen, ist die Botschaft der Bibel. Also, beweihräucht nicht euch selbst und erhaltet euch nicht selbst. Nicht nur fromme Lippenbekenntnisse. Ja, ich glaube an Vater und Gott und Schöpfer des Himmels und der Erden. Ich glaube an den Heiligen Geist und so weiter. Aber ich glaube gar nicht daran. Ich folge nicht. Was Schönes mit dem Kopf, glaube ich. Und der Teufel glaubt auch an die Bibel und zwar sehr perfekt. Aber der tut nicht das, was das Wort Gottes sagt. So, Gott sucht wahre Anbeter. Jesus sagt hier im Markus-Evangelium oder bei Markus zu den Pharisäern, dieses Volk ehrt mich mit Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Anbetung passiert mit dem Herzen. Wo ist dein Herz? Da, wo dein Schatz ist. Und jetzt, wahre Anbetung passiert, wenn du immer von Gott redest. Morgens der erste Gedanke Gott, mittags beim Mittagessen der erste Gedanke wieder beim ersten Löffel Gott und abends, wenn du zu Bett gehst, immer der letzte Gedanke Gott immer noch und wenn du schläfst, denkst du immer noch an Gott, dein Geist ist voll in Action, ist, weißt du, mit dem Herzen ist es, wie du Gott anbetest. Dieses Volk naht sich mir also mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir und vergeblich dienen sie mir, sie lehren Menschenlehre und Gebote, sie verachten Gottes Gebote. Also Anbetung ist nicht Menschengebote, nicht Menschenverherrlichung, nicht Menschenknechtschaft und so weiter. Oder hier weiter, sie betonen die Überlieferung den Menschen, also was die Vorfahren da erzählt haben, die Alten, Hände waschen oder was weiß ich, was alles dazugehörte, die äußerliche Reinheit. Und er sagt, sie halten die Schüssel äußerlich rein, aber innen drin voller Totengebeine. Anbetung ist, reines Herz zu haben. Zerreißt nicht eure Kleider oder Lippenbekenntnis, sondern eure Herzen. Und äußerlich sind sie perfekt, schön, übertüncht, aber innerlich voll Ungeziefer und toter Gebeine. Das ist die traditionelle Religion. Und fast alles so innerlich. Wenn du dann hinter den Kulissen guckst, hinter dem Vorhang guckst, da bist du schockiert. Ob es jetzt Juden sind, Katholiken oder Protestanten. Weißt du, da keine wahren Gottesanbeter. Weißt du, da klebt überall Blut an den Händen. Bei den Juden, sie haben die Christen verfolgt, die Katholiken haben die anderen verfolgt, Protestanten haben die Wiedertäufer verfolgt. So, jeder Dreck am Stecken. Und ich denke, in der katholischen Kirche, in den letzten Jahrhunderten, wie viele Hexen wurden da verbrannt, die Inquisition und all das gehört dazu. Wie viele gläubige Menschen wurden hingerichtet, nur weil sie den Herrn fürchten. Und dann kann man nicht stehen und ich segne euch. Die Bibel sagt, wir sollen ohne Zweifel und ohne Zorn reine Hände hochheben. Also beim Beten hebt man die Hände hoch und da ist man frei von allem. Da lässt man alles los, da hält man sich an gar nichts fest. Wahre Anbetung passiert also, die Hände zu erheben zum Himmel und zwar ohne Zorn und Zwietracht. Gott sucht wahre Anbeter. Wenn du noch auf irgendjemand zornig bist, brauchst Gott nicht anbeten, spar dir das. Wenn du auf jemand ärgerlich bist, wütend bist, bitter bist, verletzt bist von jemandem und so weiter. Wenn du nicht ohne Zorn und Zweifel deine Hände aufheben kannst, brauchst Gott nicht anbeten. Also wir sollen an allen Städten ohne Zorn und Zweifel unsere Hände aufheben und dergleichen. Und die traditionelle Religion hier, die sind zornig. Ja, die Samariter, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, würde gar nicht durchgehen. Die Juden hatten ein Aber gegen die Samariter. Die sind lieber, sie haben in Kauf genommen, lieber einen großen Bogen, um Samaria zu machen, statt durch Samaria zu gehen. Das wäre der kürzeste Weg von Norden nach dem Süden. Aber nein, sie dienen fremden Göttern, obwohl sie nur die 5 Bücher Moses hatten. Die hatten nicht viel, so wie die Juden, die ganzen Vorschriften und Regeln und Zeremonien und alles drumherum. Die hatten das ganze religiöse Zeug nicht, die Samariter. Und Jesus nimmt erstaunlicherweise gerade Samariter als Beispiel. Der barmherzige Samariter und so weiter. Oder von den 10, die geheilt werden, ist einer der Samariter, der Gott dankt. Also er nimmt immer die Samariter, hebt hervor, die Ausländer, von denen man eigentlich, wir würden sagen, ja, guck mal, Jesus, du hebst diese Leute hoch. Aber sie haben da diese Leute gehasst. Nein, mit denen wollen wir nichts zu tun. Sogar sie haben Jesus als einen Sünder und Samariter bezeichnet, weil er von Galiläa war. Der war nicht auf Samaria. Wahrscheinlich haben sie Erdkunde nicht gut aufgepasst. Das war es auch. Was glaubst du, wie viel unschuldiges Blut an den Händen klebt? Egal was und welche Religion. Jesus musste dreimal den Tempel reinigen in Jerusalem. Und er sagt, ihr habt hier den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Was ist die Gemeinde für dich? Was ist die Stätte der Anbetung für dich? Eine Räuberhöhle, wo du dich bedienst? Oder eine Stätte, wo man Gott anbetet? Jesus hat also die Händler vertrieben, aber kurze Zeit waren die Händler wieder da. Es hat nicht lange angehalten. Weißt du, wir müssen auch aufpassen, Gott sucht wahre Anbeter, dass es eine anhaltende Anbetung ist, dass es eine permanente Sache ist, nicht nur so Eintagsfliege. Herr, ich lobe dich, Herr, ich preise dich. Nein, das sollte dauernd angebetet sein. Und dann die hohen Priester da vom Tempel, sie haben dann Jesus gekreuzigt. Das waren nicht die Heiden, die Jesus gekreuzigt haben, das waren die Frommen, der hohe Priester. Der ist des Todes schuldig, Gotteslästerung. Gotteslästerung und Justizmord. Wenn wir genau hingucken, dann ist das Verbrechen ja wirklich Justizmord gewesen. Und unterstellt hat man ihn Gotteslästerung. Er hat Gott gelästert. Eigentlich kam Jesus nur, um den Vater zu verherrlichen und sagt, ich bin nur gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Ich bin nur gekommen, Gott zu ehren und ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen meines himmlischen Vaters. Aber nein, der hat Gott gelästert. Du siehst also, man bringt alles durcheinander. In der Religion. Gott wollte nicht in einem Tempel wohnen von Menschenhänden. Ich komme an der Anbetung Stück für Stück ein bisschen näher. Gott wollte nicht also in einem Tempel wohnen, sondern er wollte in einem Zelt wohnen. Flexibel wollte er sein. Mal da ein bisschen und mal da ein bisschen und dort mal zu Hause sein. Wollte nicht also in Häusern aus Stein. Und Gott will heute in unseren Herzen wohnen. Anbetung passiert mit dem Herzen. Das ist also der Gedanke, den ich habe. Die Menschen haben daraus eine politische Sache gemacht. Dann ein Tempel aufgebaut. Jetzt müssen alle nach Jerusalem. Wer nicht nach Jerusalem kommt, der ist ein Heide. Oder Samariter. Bestenfalls. Alle müssen dorthin. Oder auch die Samariter waren auch so. Die haben versucht, nachdem sie sich von Salomo getrennt haben, die haben versucht, auch hier einen Tempel da aufzubauen. Wir haben das Heiligtum hier. Er hat alles angefangen. Hier in Garezim, da wurde das Volk Volk, da wurde die Schuld abgewälzt. Wir sind die Reinen, die Vollkommenen. Anbetung ist nicht irgendein Kult, irgendein etwas Politisches, etwas Religiöses. Nein, dass man sich Anbetung ist nicht, dass man sich um ein Denkmal, um eine Statue, eine Figur sich versammelt. Anbetung passiert, wenn man sich um Jesus versammelt. Im Heiligen Geist, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da passiert Anbetung. Wahre Anbetung ist eine intime, spirituelle Zeit mit Gott. Gemeinschaft mit dem Vater, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. In den USA hat sich ein junger Mann als Eheberater beworben. Er hatte alle Diplomas in der Psychologie und Lebenshilfe und. Aber er hatte ein Problem. Er war nicht verheiratet. Also, und dann hat der Agentur ihn nicht genommen, weil wie will einer Eheberater sein, wenn er noch nie verheiratet war? Oder wie will einer Erziehungsberater werden, wenn er noch nie Kinder gehabt hat? Und noch nie ein Kind großgezogen hat. Oder es gibt Leute, die wollen Kirchenleiter sein oder so Gemeindeleiter. Und also kürzlich hat sich bei mir auch einer gemeldet, ich möchte ihr Gemeindeberater werden. Also Gemeinde beraten, wie macht man eine gute Gemeinde, wie baut man eine gute Gemeinde. Aber selber, wenn ich dann im Internet ein bisschen nachgeguckt habe, der selbst hat noch nie eine Gemeinde gehabt. Also weißt du, wenn du eine Gemeinde beraten willst, musst du selbst schon mit von der Picke angefangen haben, muss selbst wissen, was die Schwierigkeiten sind. Ja, da hat vielleicht Theologie mal studiert. Und dann Gemeindeberater. Du kannst Lebensberater nur sein, wenn du richtig gelebt hast, Höhen und Tiefen durchgemacht hast. Dann kannst du ein Berater sein. So, sie verehren mich äußerlich, sagt der Herr einmal, aber nicht innerlich. Spielen Christentum ohne Christus. Sie sind, weißt du, viele Christen spielen Christen und sind Christus noch nie begegnet. Wissen nicht, wovon man redet. Sie haben was gelesen über Christus. Sie haben vielleicht studiert über Christus was. Aber sie sind ihm noch nie begegnet. Also Anbetung ist, man war dabei. So, man war verheiratet, man hat Kinder großgezogen. Da kann man mit dem Mann sprechen. Man hat selbst sich damit beschäftigt. Man hat Pannen und Pleiten erlebt, Glück und Unglück. Man weiß, wie das funktioniert. Wir lernen am meisten, wenn wir aus Tiefen herauskommen, wenn wir Krisen gehabt haben. So, Sie ehren mich. Ein Mensch, der durch viele Krisen gegangen ist, der kann Gott anbeten. Ein Mensch, der seine Lieben verloren hat, getrauert hat, krank gewesen ist, alles verloren hat, alles aufgegeben hat, alles ihm geraubt worden ist. Ein Mensch, der das verkraftet und verarbeitet hat, der kann Gott anbeten. Der Verluste hingenommen hat, der enttäuscht worden ist, der verletzt worden ist, der kann Gott anbeten. Gott ist nicht so sehr an äußerlichen Gottesdienst interessiert oder perfekten Gottesdienst oder gespielten Gottesdienst. Gott ist interessiert an einem Gottesdienst, wo das Leben eine Rolle spielt, wo man mit dem Leben unterschreiben kann. Es ist vielmehr an unser Herz interessiert. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Lass dein Herz für mich schlagen. Gott sucht also nicht nur Lippenbekenntnisse, auch wenn sie perfekt sind und poetisch, so Vierzeiler immer. Du kannst zu Gott nicht mit Vierzeiler kommen, sondern mit Seufzen und Stöhnen. Und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen, auch wieder Seufzen vor dem Thron Gottes. Gott hat die Sprache der Menschen verwirrt. Was wollen die Menschen Gott erzählen? Alles, was wir, wenn wir zu Gott kommen, ob wir Deutsch oder Englisch beten, manchmal kann man in Englisch besser beten wie in Deutsch, wenn man die Seele besser ausdrücken kann. Aber ist alles Kauderwelsch, wenn wir beten, wenn wir richtig nehmen. Weißt, Gott ist nicht interessiert an dieses perfekte, gute Reden, sondern Gott ist interessiert, stimmt das auch? Ist da eine Übereinstimmung? Alltag und Sonntag. Ist da eine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, mit der sichtbaren und der unsichtbaren Wirklichkeit? Ist da eine Übereinstimmung? Ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit sagen? Also Gott wird angebetet im Geist, hat er gesagt, der Frau, und in der Wahrheit. Aber die Stunde wird kommen, Johannes 4,23, und ist jetzt schon da. Wenn die Wahrheit, wenn die Anbeter Gott anbeten, sollen sie anbeten in der Wahrheit. Gott will solche Anbeter haben, die wahrhaftig sind. Die meisten Christen verstehen nicht, was Anbetung ist oder wahre Anbetung. Sie denken ja Gesang, sie denken Musik, sie denken Glockenklang, sie denken vielleicht irgendetwas anderes. In 2. Samuel Kapitel 6, Vers 16, da heißt es, jetzt da die Lade des Herrn in die Stadt kam und so weiter, da ist ein Bericht, wie die Bundeslade David nach Jerusalem wieder brachte, in die Stadt kam, da guckt die Tochter oder die Frau Michael, die Tochter Sauls zum Fenster raus und sieht, wie der David anfängt zu tanzen. Der zieht sein Gewand aus und fängt an, vor dem Herrn zu tanzen. Dann sagt sie, also so benimmt sich doch kein König. So benimmt sich doch kein König, 2. Samuel 6, Vers 16 und so weiter. Der springt und wirbelt vor dem Herrn und sie verachtete ihn. Er springt, in der Übersetzung heißt es, er springt und wirbelt vor dem Herrn, der hat sie gedreht vor dem Herrn. Verrückt. Das ist nicht normal. So benimmt sich kein Mensch. Weißt du, die Anbetung hat nichts mit irgendwelcher Norm zu tun. Anbetung ist vor dem Herrn wirbeln. Oder vor dem Herrn springen, vor dem Herrn jubeln. Einfach aus sich raus. In Ekstase sein, außer sich sein. Das ist Anbetung, außer sich sein. Nicht ich, sondern der Geist fängt an zu beten. Also, ich muss anfangen. Ich muss im Fleisch anfangen, aber ich fahre im Geist dann fort. Und dann guckt sie runter und das sind die meisten Leute, das ist das Problem bei den meisten Leuten. Sie sind alles so wie die Michal, die Frau von, die erste Frau von Saul, also die Tochter Sauls. Und diese Frau ist unfruchtbar geworden. Die hat keine Kinder mehr bekommen. Das ist eine geistliche Botschaft. Menschen, die Anbetung verachten, die Leute, die Gott anbeten, verachten. Ja, die spinnt. So benimmt sich doch kein Mensch. Wer das verachtet, der ist unfruchtbar. Der wird unfruchtbar. Der bringt nichts mehr zustande in seinem persönlichen Leben. Der bringt kein neues Leben hervor. Ein neues Leben kommt erst durch die Anbetung, durch die Begeisterung, durch Seufzen und Stöhnen und Jubeln und Jauchzen, was es auch immer ist. Michael blieb unfruchtbar, das war der Grund, ihr geistlicher Grund, dass ihr Leben unbrauchbar war, weil sie einen wahren Gottesanbeter verachtet hat. Das war so oder das Salbung. Weißt du, in der Bibel steht, tastet meine Gesalbten nicht an, auch in der Anbetung. Wenn du die Salbung spürst, die Salbung erlebst und Gott anbetest und dir ist alles egal, vergiss die Welt, vergiss, was hinter dir ist, was vor dir ist, was neben dir ist, was über dir, was unter dir ist, das interessiert dich gar nicht mehr. Du bist in Gott verloren. Du schwebst. Wer so einen Menschen verachtet, der so glücklich im Herrn ist, der bringt sich Unglück. Der stürzt sich selbst ins Unglück. Und das war die Michal, die selbst ins Unglück geraten. Sie hat den David lächerlich gemacht. Ja, guck mal, das will König sein. Das will der Gesalbte Gottes sein. Deshalb pass auf, dass du niemand richtest, wenn er seinen Gott anbetet. Egal auf wer das ist. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, Gott liebt, und weißt du, wir müssen auch die Moslems in Ruhe lassen und die Juden in Ruhe lassen. Weißt du, wenn die da an der Klagemauer klagen, lass sie anklagen. Sie beten da zu ihrem Gott, oder die Moslems, wenn die da ein paar Mal am Tag auf den Boden fallen. Wenn wir das machen würden, das wäre doch prima. Wenn du fünfmal am Tag Gott anbeten würdest, auf den Knien, auf dem Boden, da wo du gerade stehst. Mir ist einmal etwas passiert, da steigt doch einer auf der Kreuzung, an der Kreuzung aus und kniet sich neben sein Auto und betet. Also ich habe hier gesehen, war so verblüfft, habe ich gesagt, was passiert denn da? Und ich habe angehalten, habe gedacht, das ist ein Christ. Und es war auch ein Christ. Da sagte ich, ich habe jetzt 100.000 Kilometer mit dem Auto gefahren und ich wollte Gott danken. Habe Gott gesagt, wenn ich 100.000 Kilometer habe, ich will Gott auf Knien danken, ich fahre unfallfrei. 100.000 Kilometer. Und hat sich hingekniet, ein Gebet gesprochen, wieder aufgestanden und wieder mit seinem Auto weitergefahren. Toll, finde ich. Der hat Gott auf den Knien gedankt, 100.000 Kilometer unfallfrei gefahren. Haben wir nicht mal Grund zu danken? Ja, dann sagt man, weißt du, dann das stößt ab. Das ist eigentlich zuwider gegen unsere Natur. Wo kniet man sich heute noch nieder? Vor Gott. Wir sollten uns vor Menschen nicht beugen. Du bist nirgendwo verpflichtet, dass du dich vor Menschen beugst. Aber vor Gott sollten wir demütig sein. Vor Gott sollten wir auf die Knie gehen, auf den Boden. Da sollten wir auf dem Bauch liegen, Linge lang liegen. Das ist Anbetung. Und niemand sollte deine Anbetung verachten. Wenn irgendjemand deine Gottesanbetung verachtet, der wird unfruchtbar. Der wird unfruchtbar. Der bringt keine geistliche Frucht. Da ist keine Liebe da. Da ist kein Friede da. Da ist keine Freude da. Also diese geistlichen Früchte, die trägst du nicht mehr. Also du kannst nicht mehr Geduld, weil du dich geärgert hast über jemanden. Du hast einen Gesalbten, eine Gesalbte oder wer das auch immer ist, der seinen Gott angebetet hat. Lass die Leute in Ruhe. Das ist das Beste, was du tun kannst. Lass die Anbeter einfach in Ruhe. David tanzt vor dem Herrn. Dich geht es gar nicht an. Wenn der so begeistert ist von seinem Gott, wenn er so berauscht ist von seinem Gott, dann lass uns berauscht sein. David hatte eine Beziehung zu Gott. Michael hatte keine Beziehung zu Gott. Der hat nur zum Fenster rausgeguckt. So, sie hat sich nur über andere lustig gemacht. Und es ist erstaunlich, wenn wir dann über andere Leute lustig machen. Auch Katholiken und Protestanten und Freikirchler und Charismatiker. Lass sie anbeten. Lass sie anbeten. Wichtig ist, dass sie Gott anbeten. Und in welchem Maß, in welcher Tiefe. Das spielt keine Rolle, in was für Intensität. Gott sieht das Herz an. Wenn die Oma jeden Sonntag in die Messe geht oder jeden Tag da zur Andacht geht, morgens um 5 Uhr, die Katholiken, jetzt lassen wir mal die, wenn man schon die katholische Kirche da sich anknüpft, vorknüpft. Lass die gehen, die suchen Gott. Die weiß nichts anderes. Vielleicht hat sie noch nie gehört, dass es Freie Nazareth-Kirche gibt. Deshalb geht sie auch dorthin. Aber wir sollten froh sein, dass Menschen Gott anbinden. Das ist Übung für die Ewigkeit, für den Himmel. Wahre Anbeter Gottes werden von dieser Welt, von dieser ihrer Umwelt nicht verstanden. Auch wenn sie jetzt stockkatholisch ist in Bayern irgendwo und so weiter, die haben dort vielleicht gar nichts anderes. Und so, wenn sie von ihrer Umwelt nicht verstanden wird, von ihren Mitmenschen nicht verstanden, ja, die rennen ja ständig zur Beichte und zum Gebet und so weiter. Lass sie rennen. Sie sucht Gott. Denn das ist besser, als in dem Geld herrennen. Das ist auch Anbetung. Wir können nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. Andere rennen hinter dem Geld her, aber andere, die wollen Gott anbeten. Die geben alles dem lieben Gott. Weißt du, es ist wichtig, dass das Herz mitmacht. Und wo macht das Herz? Bei uns sollte auch das Herz am rechten Fleck sein. Wir sollen auch Gott anbeten. Und im Gespräch hier mit der Samariterin bekommen wir so ein paar Einblicke auf Art und Weise der Anbetung, was Gott sucht. Weißt du, Gott sucht wahre Anbeter, er sucht nicht die Engel, er hat ja Milliarden von Engeln, da braucht er nur auf den Knopf drücken und die jubilieren und jodeln und jauchzen. Aber die Engel wissen nicht, was Sünde ist, die Engel wissen nicht, was Verlorensein ist, die Engel wissen nicht, was Sterben ist, die Engel wissen nicht, was Verlust ist, die Engel haben keine Ahnung von dieser Welt. Sie sind immer in geordneten Verhältnissen, haben nie Mangel gehabt. Gott braucht nicht solche Anbetung, wo alles da ist und alles vorhanden ist. Gott braucht Anbetung aus der Tiefe. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. So steht es in der Bibel. Weißt du, diese Anbetung braucht er nicht. Er braucht Anbetung von Menschen, die aus der Hölle kommen, aus dem Abgrund kommen, aus der Unterwelt kommen. Ja, und wie heißt es einmal? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist auch ein Stück Anbetung. Wem viel vergeben ist, wer weiß, also meine Schuld, die hätte ich nie abgetragen, nie bezahlt. Aber mir ist alles vergeben, ist alles vorbei, ist alles vergessen. Halleluja. Und dann preist er Gott und dann dient er Gott. Engel wissen nichts vom Sündenfall, wissen nichts von Erlösung. Die tun nur ihre Pflicht, die waren immer brav und anständig. Aber unser einer, und die Engel gelüstet, die Erlösung der Kinder Gottes zu erleben. Sie gelüstet, sie möchten sehen. Und wir dürfen das vollführen, die Erlösung der Kinder Gottes. Wir kommen von ganz woanders her. So, wir hatten Gott nicht gekannt. Wir waren ohne Gott. Wir waren ohne Hoffnung. Wir waren unwissend. Wir waren verblendet. Wir waren in der Finsternis. Und jetzt kommen wir und wir sind so froh. Endlich begreife ich's. Das ist Anbetung. Endlich fasse ich's. Endlich geht mir ein Licht auf. Wir müssen wissen, was Gott akzeptiert und was nicht. Was bei Gott ankommt und was nicht. Welcher Ton. Zuerst der Hintergrund hier, diesem Treffen. Samariter, das waren so Mischvolk, eine gemischte Rasse, teilweise Israeliten, 10 Stämme, und dann der Rest waren Assyrer, Babylonier, die das Volk, das Land besiedelt. Die Geschichte kannst nachlesen, 2. Könige 17, Vers 24 bis 41. Die haben das besiedelt. Der König von Assyrien hat das Land offen gelassen. Ihr könnt alle dort euch niederlassen. Die Samariter glaubten an die 5 Bücher Moses, das reicht ihnen vollkommen aus, nicht an diese ganzen pharisäischen Vorschriften. Sie hatten den Berg Garizim, das war ursprünglich, also das der Platz, wo die Sünde abgewälzt wurde. Sie hatten vielleicht Vergebung der Sünden, aber was ist jetzt richtig? Wo ist die wahre Anbetung? Da, wo man Gott Opfer bringt, Tieropfer oder andere Opfer, oder die, wo, der Ort, wo man nur weiß, also hier ist unsere Schuld abgewälzt worden. Das Treffen ist hier auch an einem historischen Ort. Das ist sicher, oder der Ort da, wo Jakob den Brunnen gegraben hat. Also, ja, das ist schon ein schöner Platz. Aber Gott wird weder da noch dort angebetet, an den schönen Plätzen. Früher haben die Germanen und die Kelten haben an Höhen angebetet, ihre Gottheiten. Also, man dachte, wenn man auf dem Berg ist, man ist dem lieben Gott etwas näher. Manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn ich auf dem Berg bin, je höher ich komme, je einsamer ich bin und so weiter, desto mehr Gemeinschaft kann ich mit Gott haben. Aber das ist, macht keinen Unterschied. Ich kann Gott sogar im Keller anbeten. Bin ihm auch ganz nahe. So, oder Jerusalem dann. Ist Jerusalem der Platz? Weißt du, man nennt es Stadt des Friedens, aber diese Stadt wurde 17 Mal dem Erdboden gleichgemacht und wieder aufgebaut. Und Jesus hat sogar über Jerusalem geweint. Und Jerusalem, wenn ich so die Bibel lese, ist ein Laststein der Völker, hat es bisher noch nie richtig Frieden gegeben bis heute. Also Stadt des Friedens, das ist alles nur Einbildung. Weder das eine ist richtig, noch das andere ist richtig. Und hier sitzt Jesus an diesem Jakobsbrunnen, der sehr tief, Und dann spricht er die Frau an. Jesus ergreift sie in der Initiative, er spricht sie an, er setzt sie dorthin und wartet. Er weiß, hier um diese Mittagszeit kommen nur schlechte Frauen, keine gute Frauen. Und er ist für die schlechten Menschen gekommen. Und die schlechte Frau hat begriffen, was Anbetung ist. Die Guten begreifen manchmal gar nicht, was Anbetung ist. Erst wenn du in einer schlechten Verfassung, in einer schlechten Lage bist, wenn du suchen bist, wenn du nach Fragen bist, wenn du fragst, wie geht's jetzt mit mir weiter, dann kannst du Kontakt mit Gott bekommen. Während er dort saß, kam diese Frau und sie holt sich Wasser für sich. Sie beachtet den Fremdling da nicht. Und währenddessen sagte du, könntest du mir was zu trinken geben? Aber du fragst mich? Also sie ist erstaunt. Und Anbetung hat etwas mit dem Erstaunen. Du fragst mich? Gott redet hier. Die spürt, da ist etwas anders in der Luft als nur ein Mann. Sie ist bestimmt schon von vielen Männern angesprochen worden. Aber dieser Mann ist etwas Außergewöhnliches. Wie kommt es? Johannes 4, Vers 9, dass du als Jude mich um Wasser bittest, wie kommt es? Wie kommt es, dass du mich bittest? Weißt, oft versucht der Herr einzufädeln. Der Herr ist es, der uns sich anbändelt bei uns, der Kontakt sucht, der bei uns anklopft. Und wir machen die Tür auf und dann fangen wir an, ihn anzubeten. Wie kommt es, dass du, ein Jude, mich um etwas bittest? Ihr meidet mich, und sagt die Samariter, ihr meidet uns, ihr geht uns aus dem Weg. Ihr wollt mit uns nichts zu tun, wir sind für euch der letzte Dreck. Und ihr hasst uns, wir sind Ausländer für euch, wir sind nicht mal bekehrt und du fragst mich, gib mir zu trinken, diene mir. Hier zeigt sich, was Jesus von Anbetung denkt und wie er die Sache behandelt und wie er die Menschen beurteilt. Jesus hat misst nicht mit menschlichen Maßstäben. Weißt du, du kannst Gott nicht anbeten. Weder in Jerusalem noch in Samaria. Wir können Gott nicht dienen, wenn wir andere Menschen erniedrigen. Wir können Gott nicht anbeten, wenn wir andere diskriminieren, wenn wir andere verachten, wenn wir sagen, ach, die Juden sagen zu den Heiden, die sind Hunde, Schweine, haben keine Seele und so weiter. Also wenn wir andere als schmutzig, als Abschaum betrachten, man kann Gott nicht anbeten, wenn man einfach andere diskriminiert, in welcher Form auch immer. Weißt du, jeder Mensch, egal weiß oder schwarz, gelb oder lila, er ist ein Geschöpf Gottes. Wer den anderen die Seele oder das Heil abspricht, wer weiß es, sind wir Richter, dass wir andere verurteilen, verdammen, ja, du kommst nicht in den Himmel. Oder schon, ja, aber dann ganz weit drüben. Gott ist kein Rassist. Und deshalb, wir sehen, Jesus geht auf die Samariterin zu. Also Rassisten können Gott nicht anbeten. Und jetzt studiert die Geschichte. Immer wenn Rassismus vorhanden war, gab es keine Erweckung. Hat der Heilige Geist nicht gewirkt. Als Bush regierte in Amerika, weißt du, da war der Rassismus sehr stark verbreitet. Also da gab es keine Erweckung, keine geistlichen Aufbrüche. Als im Dritten Reich, als hier Rassismus war, Deutschland war nicht mehr das Land, das gesegnete Land, wo Missionare aussandte, Bibel druckten und verbreitete. Weißt du, Rassismus stoppt den Segen Gottes. Rassismus war damals in Samarien und in Judäa verbreitet, Rassismus. Mehr in Judäa als in Samaria. Also Rassismus, weißt du, wenn wir anbeten, ja, die Türken, wir wollen mit Türken nichts zu tun haben. Weißt du, Gott liebt auch die Türken haben eine unsterbliche Seele. Oder die Asylanten, wo die auch immer herkommen, die sind auch feine, nette Menschen. Auch wenn sie nicht unsere Sprache sprechen. Weißt du, Gott wird gelobt in allen Sprachen. Gott ist kein Rassist. Alle Nationen und so weiter, alle Zungen, alle Völker sollen Gott loben und preisen. Wie willst du Gott anbeten, wenn du nicht bereit bist, wenn es neben dir in Türkisch Gott gelobt und gepriesen wird? Du verstehst es nicht, aber Gott versteht es. Weißt du, und deshalb, oder dass der andere lobt Gott in neuen Zungen, verstehst du erst recht gar nichts. Das ist bla bla. Und so weiter. Weißt du, wir sollen Gott zulassen, dass Gott in allen Sprachen gelobt wird. Spanisch, Deutsch, Chinesisch. Was glaubst du, was im Himmel los ist, da wird Chinesisch Gott gelobt. Denn so viele Chinesen, was jetzt im Augenblick gibt, verstehst du, wenn die alle in den Himmel kommen, das ist ein Fünftel Chinesen. Jeder Fünfte ist ein Chinese oder Araber in Arabisch. Wir müssen weg von unserem rassistischen Denken, wenn wir Gott anbeten. Wir sollen uns selbst vergessen und wir sollen den anderen stehen lassen, dass er Gott lobt und preist. Weißt du, wer anderen als schlimme Sünder hinstellt, der kann Gott nicht anbeten. Wer lieblos zum anderen gegenüber ist, ja, du kannst Gott nicht anbeten. Du musst doch mal richtig Deutsch lernen. Zuerst mal bei uns betet man Deutsch. Kannst Gott nicht anbeten. Gott will, dass du ihn so anbetest, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Weißt du? Ich habe jetzt unterwegs, oder was jetzt beim Herfahren, habe ich mir eine CD gekauft, Vogelstimmen. 1,90 €, das war nur, aber das hat mir gefallen, ich will mal Vogelstimmen, Wasserrauschen und so weiter. Und jetzt habe ich beim Herfahren mir das angehört. Ist auch voll toll. Jeder Vogel singt anders. Jeder Vogel singt anders. Und jedes Bächlein rauscht anders, der Wasserfall rauscht anders. Weißt du, und Gott wird gelobt wie Donner und Blitz und Rauschen großer Wasser, so wird Gott gelobt. Und sogar im Rauschen großer Wasser ist der Lobpreis Gottes, da ist Harmonie drin. Also ich bin verblüfft. Ich wäre fast beinahe eingeschlafen im Auto, als das Wasser so rauschte. Man musste gleich austreten, wenn das Wasser rauscht, in aller Liebe. Aber du siehst, Rauschen großer Wasser, das ist Anbetung. Aber wenn man fleischlich denkt und egoistisch denkt, kann man Gott nicht anbeten. Gott wird mit der Natur angebetet. Und Gott ist ein natürlicher Gott. Nicht ein abstrakter, philosophisches Wesen, so einfach ein Dreieck. Nein, Gott ist mehr als nur ein Dreieck. Wer ein hartes Herz hat, egal zu wem und zu was, auch zu den Tieren. Da kann Gott nicht anbeten. Wer anderen nicht vergeben kann, der kann Gott nicht anbeten. Also Gott sucht wahre Anbeter in Wahrheit. Weißt du, in der Bibel erzählt Jesus eine Geschichte. Er sagt, wenn du Gott Opfer bringen möchtest, das ist ein Opfer der Anbetung, und du wirst gewahrt, da ist etwas in der Welt, in der Luft irgendwie, in meinem Herzen, ich mag die Leute nicht, die sind komisch vielleicht oder was weiß ich, bring zuerst das in Ordnung und dann komm und bete mich an. Dann wird Gottes Gabe angenehm und bei mir ankommen. Wer also selbstgerecht und scheinheilig vor Gott tritt und sagt, ja, guck mal, wenn die wollen, die sollen zu mir kommen, die sollen mir die Hand reichen und nicht ich. Wenn du Gott anbittest und wirst gewahr, dann vergiss dein Opfer, lass dein Opfer Opfer sein. Das ist sowieso für die Katz. Bring zuerst die Sache in Ordnung, was es auch sein soll. Wer andere richtet und verdammt, kann Gott nicht anbeten. Wie kannst du vor dem Thron Gottes stehen und sagen, guck mal, der da hinten. Nein, Herr, bitte, nimm den weg. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn du den anderen nicht liebst, nicht magst. Und oft bei Eheleuten ist das der Fall. Oder bei Familien, die zerstritten und zerrissen sind. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn wir in Spannung sind. Wir können Gott nur anbeten in Entspannung. Anbetung ist immer eine Zeit der Entspannung zuerst einmal und geht voraus. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn du so super fromm und geistlich bist. Oh Herr, weißt du, wir täuschen was. Ihr naht euch zu mir mit Lippen, mit euren Lippen, aber nicht mit eurem Herzen. Oh Gott, wir haben mal in Heilbronn einen jemand gehabt, als wir dann die Gemeinde übernommen haben und der Bruder hat gebetet, war ein kleiner Knirps. Und als wenn er gebetet hat, habe ich gedacht, Mann, sind die geistlich alle. Verstehst du? Und dann hat er gebetet, lieber Gott, da hat er fast die Erde gebebt, so hat er gebetet. Und dann hat sich herausgestellt, dass er seine Frau schlägt und was weiß ich, was er noch alles macht. Und dann will er Gott anbeten. Du kannst nicht deine Frau schlagen und Gott anbeten. Du kannst dich nicht komisch benehmen und Gott anbeten. Du kannst nicht alles zu Kleinholz machen und dann Gott anbeten, das geht nicht. Und dann war ich verblüfft und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, hör, bring lieber Ordnung in deinem Haus und sei zu Hause so stark und demütig und liebevoll. Und dann andere, wir haben andere Leute gehabt, Schwestern vor allem. Liebe Heiland, oh, du weißt, wie ich dich lieb habe. Weißt du, Gott braucht keinen Gejammer und keine verstellten Stimmen. Du sollst Gott wahrhaftig anbeten. Denk nicht, wenn du wimmerst und heulst und weinst und versuchst, Gott zu beeindrucken. Wir können Gott nicht beeindrucken mit unseren Stimmen. Gott weiß, was das Herz ist. Weißt du, und wir täuschen uns selbst. Wir täuschen uns selbst und täuschen den Leuten was vor. Und wundern uns, wenn unser Gebet da nicht ankommt. Ja, ich bete schon so lange und es passiert nichts. Weißt du, unfruchtbar ist man. Wenn nichts passiert, ist ein Zeichen der Unbrauchbarkeit und dass man unfruchtbar ist. Also, wer andere zur Buße ruft, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst euer Leben ändern, Gott mag euch nicht und so weiter, der merkt nicht, dass der selber Buße tun muss, dass er selbst mit Gott ins Reine kommen sollte, dass bei dem was nicht stimmt. Also, hör doch auf, andere Leute zur Buße aufzufordern. Wir haben selber so viel zu tun, zu erledigen in unserem Leben, dass wir nicht andere da noch korrigieren, kontrollieren können. Der Heilige Geist wird schon den Einzelnen zeigen und sagen, was Buße und Bekehrung ist. Jesus kam in diese Welt nicht, um zu argumentieren und sich zu rechtfertigen oder jemanden zu verachten oder zu verurteilen oder irgendwie die jüdische Religion zu verteidigen oder den Juden Recht zu geben. Das hätten sie gerne gehabt und ihm die Hände geküsst. Dann hätten sie ihn angebetet. Aber Jesus kam, um den Willen des Vaters zu tun. Und wir sollten bei uns anfangen. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, ins Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Also diese ganzen Herr, Herr sagen. Wenn einer so viel Herr, Herr sagt, bei jeder Ecke, an jeder Kreuzung und in jedem Satz, Herr, 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 vergiss es. Der ist nicht ein Anbeter, der ist ein Heuchler. In aller Liebe. Da musst du sein Gebet gar nicht ernst nehmen. Gott nimmt sein Gebet nicht ernst. Wir sollen nicht viel plappern wie die Heiden, heißt es einmal in der Bibel. Und sie denken, wenn sie viele Worte machen, geschwollene Worte machen, verschlafene, verträumte Worte machen, dass sie von Gott respektiert werden. Es ist, Anbetung ist nicht irgendwelche Vorschriften einzuhalten. Weißt du, Anbetung ist, sich Gott hinzugeben, sich selber, für sich selbst. Jesus sagt, ich bin gekommen, nur den Willen meines Vaters zu tun. Und jetzt geht er zu den Samaritern und jetzt können die Juden nicht mehr fassen, wie kann der Heilige Gottes, oder als da die Frau die Füße Jesu salbt, wie kann er das zulassen und dulden? Wie kann er nach Samaria gehen? Es ist interessant, wenn du dem Wort, der Wurzel des Wortes Anbetung nachgehst. Anbeten heißt in der Bibel die Hand küssen. Anbetung ist nichts anderes als die Hand küssen. Ob jetzt mir die Hand küssen oder irgendjemand. Anbetung ist, du anbetest jemand, du küsst die Hand. Das ist Anbetung, Hand küssen. Kannst mal dir selber die Hand küssen. Wird sie auch nicht mal schaden. Nein, ich sage das jetzt nur mal so frei weg. Weißt du, sich selbst auch mal schätzen und wichtig nehmen und ernst nehmen. Aber Anbetung ist Handküssen, die Hand Gottes küssen. Weißt du, wir küssen die Hand Gottes, wenn wir was bekommen. Aber die Hand Gottes küssen auch dann, wenn wir nichts bekommen. Auch wenn er uns was wegnimmt. Auch da die Hand Gottes küssen. Anbetung. Gott sucht solche Anbeter, die nicht nur von Gott was wollen. Und nicht nur, wenn er sich zu uns bekennt und mit uns gut meint, sondern die Hand küssen, auch wenn er mal nicht gut meint. Denn seine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides. Und ich habe andere Gedanken über euch, Gedanken des Friedens. Gott hat gute Gedanken über uns. Handküssen ist ein Akt der Unterwürfigkeit, ein Akt der Dankbarkeit. Handküssen ist ein Akt der Demut. Es ist ein Akt des Kriechens. Von Könige früher hat man sich gebeugt und vor Fürsten die Hand geküsst. So wie ein Hund seinem Herrchen sich niederwerfen vor Gott. Das ist Anbetung. Anbetung ist Handküssen. Wenn du das begriffen hast, weißt schon sehr viel von heute. Hand küsst man, indem man vor einem in die Knie geht. Du kannst also nicht ganz hoch stehen und die Hand küssen. Soweit, nein, du musst auf die Knie gehen, sich demütigen. Also Demut ist ein Akt der Anbetung, der Dienstbereitschaft. Das erste Mal wird das Handküssen, also das Wort Anbetung verwendet in 1. Mose 22, Vers 5. Und soll ich dir sagen, du wirst erschrocken sein, wo das passiert. Das ist bei der Situation, als Abraham seinen Sohn opfert. Anbetung passiert nicht mit der Gitarre. Anbetung passiert nicht mit Klavier. Anbetung passiert nicht mit der Orgel. Anbetung passiert mit dem Messer. Und das war, als er das Messer in die Hand nahm und seinen Sohn Isaac bereit war, Gott zu opfern. Das war Anbetung. Und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott liebst. Das ist das erste Mal Handküssen. Wahre Anbetung wird mit dem Messer durchgeführt. Wenn du bereit bist, dich zu beschneiden, bereit bist, herzugeben, zu opfern und so weiter. Nicht mit den Instrumenten und nicht mit Worten, nicht mit der Zunge, mit dem Messer wird Gott angebetet. Es ist etwas mit Gehorsam, hat Anbetung zu was zu tun. Anbetung ist also ein Akt des Gehorsams. Ich bin bereit. Jesus, mir fällt es so schwer, Isaac zu opfern, aber ich tue es, weil du es willst. Auch wenn ich das nicht verstehe und in meinem ganzen Konzept nicht irgendwo einordnen kann, weil es deine Gangart ist und du erklärst mir nicht, warum, weshalb und wieso, aber ich tue das. Anbetung ist mit Gott übereinstimmen. Ist eine Haltung. Das lernt man nicht in der Schule, auch nicht im Konfirmandenunterricht. Gehorsam ist, sich den Wünschen Gottes unterzuordnen, das ist Anbetung. Herr, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Nicht etwas runterzuleihen. Weißt du, du kannst sagen, oh, Glory, Glory, Halleluja, Lob und Dank, Preis und Anbetung sei dir. Weißt du, das ist Leiern. Aber wir haben schon so fromme, pfingstliche, charismatische Leierkästen. Anbetung ist, etwas auszuhalten, etwas durchzuhalten, etwas zu ertragen. Und es ist manchmal sogar der Weg nach Canossa, also ein Weg der Demut, der Beugung. Das versteht nur einer, der die Hölle durchgemacht hat, der kann anbeten, Herr. Ich weiß, du bist ein harter Gott und nimmst, wo du nicht gesät hast. Das versteht man nur, wenn andere nachher den Kopf schütteln und sagen, also dass der immer noch da ist. Da stellt man keine Fragen mehr, man tut es, man geht und macht es. Und Abraham nahm das Messer. Da passiert Anbetung, dort auf dem Berg Moria. Anbetung ist die härteste Sache, die es überhaupt gibt. Das ist Anbetung. Anbetung hat etwas mit unserem Leben zu tun. Es tut dem Fleisch weh, dem alten Menschen, dem Ego, der Eva, dem Adam, es tut weh. man wird beschnitten, man verzichtet auf irgendetwas, Anbetung ist. Weißt du, wir beten Gott an und wir glauben in der Kirche, aber Gott wird nicht in der Kirche angebetet, sondern zu Hause. Ich verzichte aus Liebe zu Gott, verzichte auf das und das. Ich verzichte auf leckere Speisen, Schokolade, verzichte auf Alkohol, nur als Beispiel Zigaretten, verzichte, was weiß ich, auf das und jenes. Dieses Verzichten ist schon eine Form der Anbetung. Ich beschneide mich, bewusst, ich will nicht, danke. Oder aus Liebe, weil ich einen schwachen Bruder sehe, der verkraftet, wenn er mich sieht, mit der Zigarette, ich rauche nicht, aber ich sage das ja nur, wenn er mich sieht, aus Liebe verzichte ich mach gar nichts, ess kein Fleisch, trink kein Wein, trink gar nichts, aus Liebe. Der betet Gott an und er hat noch keine Hand hochgehoben, aber der hat verzichtet, dass er bestimmte Sachen sich nicht anzieht und sagt, ich möchte Gott keinen Anstoß geben. Wenn jemand kommt und sagt, ich werde da versucht und angefochten, kriege Komplexe oder Schwierigkeiten. Weißt du, verzichten. Die meisten Leute haben nicht gelernt, verzichten. Verzicht ist eine Form der Anbetung. Ich verzichte. Lieber sage ich gar nichts. Ich verzichte auf Reden und ich lasse Gott reden. Verzichte mich zu verteidigen. Das ist Anbetung. Ich verzichte Recht zu haben. Ich muss doch nicht Recht haben. Was habe ich davon, wenn ich Recht habe? Ich kann mir dafür nichts kaufen. Ich kann nichts dafür kaufen. Ich lasse es den Leuten das negative Gefühl, wenn sie das haben möchten, sollen sie behalten. Und das, natürlich wurmt es in mir, beim alten Adam, dem wurmt es. Aber ich lerne dabei zu siegen und Sieg ist Anbetung. Wie betet man Gott an? Indem man das tut, was er gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist also ein Befehl an alle Menschen, an alle Gläubigen. Da muss ich nicht fragen, ja, bin ich ein Missionar? Habe ich eine missionarische Berufung? Habe ich einen missionarischen, evangelistischen Ruf oder apostolischen Ruf? Wir haben alle einen Sendungsauftrag. Und Anbetung ist, aber ich bin so feige, ich habe so Angst, Herr. Ich will zu denen nicht gehen. Ich will ihnen nichts Liebes sagen. Sagst du ihnen, schick jemand anders. Aber Gott, wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, geht hin an Hecken und Zäunen. Oder er hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber wir haben keinen Eindruck und wir bemühen uns gar nicht und strengen uns gar nicht an oder trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist einfach. Aber sogar bei den einfachsten Dingen versagen wir, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, da läuft eine Laus über die Leber und sonst sind wir gekränkt, beleidigt. 3 Wochen lang sind wir dann krank, liegen im Bett und sind verbittert. Das, weißt du, ich würde gerne Gitarre spielen, aber Messer anzusetzen, das ist viel schlimmer. Und Anbetung ist, wo ich das Messer ansetze. Nein, und ich gehe jetzt trotzdem, obwohl ich beleidigt, gekränkt bin, schief angeguckt werde, obwohl ich allein gelassen werde, obwohl ich verachtet werde, ich diene. Ich tue. Ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, du hast so ein paar Griffe auf der Gitarre, das ist leicht zu spielen. Aber das Messer zu nehmen und anzusetzen, Anbetung ist die Beschneidung des Herzens. So ein Messer ist scharf. Weißt du, es geht um Hingabe. Das ist eine harte Nuss und die muss geknackt werden jetzt. Es ist Kreuzigung. Das ist Anbetung. Wahrer Gottesdienst ist mehr als nur Gesang. Bisschen Musik oder Predigt oder Versammlung. Wahrer Gottesdienst ist Verehrung der Gottheit aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Mir schmeckt auch vieles nicht, aber aus Liebe zu Gott. Muss ich schlucken. Auch die bitteren Kräuter. Gottesdienst ist mehr. Weißt du, die Leute sollen merken, ich liebe den Herrn. Auch trotzdem, dass eine und das andere nicht da ist und mir gerne vielleicht etwas anderes wünsche. Mehr als nur die reine Religion, diese perfekte Kirche. Und erstaunlicherweise, diese ganzen Megakirchen in Amerika gehen pleite. Die Crystal Kathedral von Robert Schuller ist an eine katholische Kirche verkauft worden. Der darf jetzt nur noch drin sein, vorübergehend, bis er was anderes gefunden hat. Die gehen pleite alle. Weißt du, Gott macht nicht mit. Gott macht da nicht mit. Auch wenn das alles so wunderbar ist. Ich weiß noch, die haben da das Osterspiel vorgespielt, habe ich das als Video mal angeguckt, da ist sogar Engel reingeflogen und dann wunderbar der Engel da rumgeschwebt in der Versammlung. Weißt du, Gott pfeift auf das alles. einen ganzen frommen Zirkus. Das meiste, was wir in der Religion sehen, ist meistens Samaria und Jerusalem. Weißt du, alles nur Stroh, dieses ganze Rechtfertigen, dieses ganze Theologische. Gott ist Liebe, Gott ist Friede, Gott ist Wahrheit, Gott ist Licht. Es wird die Stunde kommen, sagt Jesus. Und die ist jetzt schon da, sagt er. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Also Anbetung hat etwas mit Jesus zu tun. Da scheiden sich die Geister. Da ist nichts nur, dass man etwas redet und was gesagt hat. Nein, das ist mehr als Unterhaltung oder Selbstunterhaltung. Manchmal denke ich, viele Gebete, was so gesprochen werden, die werden gar nicht gesprochen. Das ist ja nur Selbstunterhaltung, Selbstbefriedigung irgendwo. Ist nur dummes Geschwätz. Man erzählt, lieber Gott, der Herr weiß, was uns fehlt. Der Herr weiß, was wir brauchen. Und der Herr sagt, ehe sie rufen, will ich antworten. Also der Herr weiß alles. Und das ganze Weissagen. Lies Matthäus 25, was steht da? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, Kirchen gebaut oder Krankenhäuser aufgebaut, Kranke geheilt, Großveranstaltungen durchgeführt, Massen zusammengetrommelt, Fernsehprogramme produziert? Haben wir nicht Bibelschulen unterhalten? Haben wir nicht Gemeinden gegründet? Waren wir nicht fleißig im Gottesdienst in der Kirche? Und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Und dann sagt er, wo und wann und wie und was? Und dann sagt er, was ihr den Geringsten einem getan habt, das ist es. Jedes Werk muss durchs Feuer gehen und das ist die Wahrheit. Plötzlich wird es konfrontiert, ist das echt, war das ehrlich, war das aufrichtig, was sind die Motive? Gott schaut auf die Motive, auch in der Anbetung, auf die Motive. Warum betest du so laut? Warum hebst du die Hände so hoch? Warum stehst du auf dem Stuhl und nicht groß genug sein kannst? Warum musst du auf Podest stehen oder auf Podium oder was weiß ich wo? Warum muss das alles sein? Weißt du, viele Leute glauben, das, was ich tue, das ist das Richtige. Ist das wirklich vom Herrn, das, was ich tue? Ist das die Wahrheit, die echte Wahrheit? Warum bete ich Gott an? Warum? Will ich Gott gefallen oder will ich mir selbst gefallen oder anderen gefallen? Das ist die große Frage. Wem will ich gefallen? Wahre Anbetung ist, Gott gefällig sein. Ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Anbetung. Wer glaubt, nur er sei wahr oder allein selig machend, kann Gott nicht anbeten. Wer glaubt, dass er richtig ist, dass er auf dem richtigen Weg ist. Weißt du, wer kannst du behaupten und felsenfest sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, die anderen sind alle falsch. Die anderen haben keine Ahnung, die sind alle auf dem Holzweg. Ich bin auf der wunderbaren Straße. Weißt du, und dann geht man hochnäsig durch das Leben, aber im Himmel ist kein Platz für Hochnäsige. Die werden schön an der Nase beschnitten. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Petersburg und da ist eine Hundeschau. Ein Bruder wollte mich mitnehmen, da ist eine große Hundeschau und da kommen die Leute mit ihren Hunden. Da war mit einer Schleife eingebunden und da waren wirklich schön, die Hunde waren so schön geschmückt und da kommt eine Frau rein und vor ihr ist einer auch mit so einer Schleife und so weißer, schöner Hund reingeführt worden und der hat gesagt, nein, da gehe ich nicht rein, wenn die da ist, gehe ich nicht rein. Und die ist umgedreht, die wollte auch zu dieser Show, zu dieser Hundeschau gehen. Weißt du, das war erstaunlich. Da kamen Frauen und Leute mit so kleinen Hündchen. Die hast du kaum gesehen auf der Straße, so klein waren sie. Halbe Mäuse. Und die mit ihrem großen Hund dreht auf die Stelle um. Nein, da gehe ich, weißt du, hochnäsig. Da habe ich zum ersten Mal gesehen, was eine russische Frau mit Pelzmantel, wunderbaren, tollen Pelz und so weiter, Lippen, rot geschmiert, die verwenden zu viel Farbe, die Russinnen, und so geht sie rein, da gehe ich nicht rein. Und schimpft noch, weil die andere Frau reingegangen ist, die wollte auch gerne drin sein. Verstehst? Und die wollte vor dir sein, aber die war schon drin. Jetzt dreht sie weg und verlässt. Und so viele werden auch vom Reich Gottes sich ausschließen, sich selber. Die hat sich selbst ausgeschlossen. Die ist zurückgegangen, gespuckt und geschimpft und gewettert. Die hat nur geschimpft, ihren Hund in Schleife wieder ausgemacht. Weil so geht man dann nachher nicht mehr auf der Straße mit der Schleife. Das war nur für die Show alles gemacht. Dann den Hund. Nein, da gehen wir beide nicht hin. Ja, ja. Wer glaubt, der wird selig oder auch nicht. Wer glaubt, der diene nur Gott richtig, der wird vielleicht mal schockiert entsetzen. Ja, die anderen sind schon viel besser, viel weiter. Der ist schon kurz vor dem Altar bei dem Herrn. Und so weiter. Und der glaubt, ja, ich bin, der das geschafft hat. Und ich habe das gemacht. Leute, Gott ist viel großzügiger, viel gerechter, viel besser, viel freundlicher, viel menschlicher, viel gütiger, als wir denken und ahnen. Das ist unser Gott. Lass uns Gott groß machen, in seiner Güte, in seinem Erbarmen. Deine Güte hört nimmer auf und deine Güte ist grenzenlos. Warte mal ab. Die Zeit wird kommen und die Zeit ist schon da, sagt der Herr, wo die Leute Gott anbeten und Gott preisen. Also es ist erstaunlich, wenn Jesus ein Beispiel genommen hat über irgendetwas Glauben, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und so zum Entsetzen, es war ein Samariter wieder. Wer ist dein Nächster? Es war ein Samariter. Wer da hat solchen Glauben, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, was war das? Was war nur eine Frau und eine Samariterin sogar dazu. So, die Frau dürstet und hungert nach dem Leben, nach der Wahrheit, nach der Güte. Und alle, die nach Jerusalem pilgern, gehen leer aus. Ich denke nur an den Äthiopier, der da, dieser Kämmerer aus Äthiopien, der kauft sich ein Buch, versteht nichts. Erst außerhalb von Jerusalem erlebt er Gott auf der Straße nach Gaza. Weißt du, wenn wir denken, in der Religion, in der Kirche, da kann der Pfarrer sprechen, oder der Bischof, oder der Papst, aber nicht der liebe Gott. Der liebe Gott kann sprechen, wenn wir allein sind. Anbetung passiert immer, wenn du allein bist mit Gott. Allein in Gemeinschaft mit ihm. Es ist schön, in der Gemeinschaft zu sein. Ich habe nichts gegen Gemeinschaft. Aber die wahre Anbetung passiert draußen. Passiert im Alltag. Passiert in der Wüste. Passiert auf der einsamen Straße. Da plötzlich kommt jemand dazu. Du, kann ich mich da mitfahren? Nehmen Sie mich mit? Ja, steigen Sie hinten rein. Anbetung. Und dann diese Frau hier. Jetzt weiß ich, jetzt erkenne ich, du bist ein Prophet. Du hast mir alles gesagt. Wenn ich genau hingucke und hinhorche, was hat er gesagt? Gar nichts. Geh hin, hol deinen Mann. Das war das alles, was er gesagt hat. Und so weiter. Und ja, fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht deins. Also, was hat er groß gesagt? Gar nichts. Der Herr muss gar nicht viel sagen. Wenn wir Gott anbeten, wissen wir plötzlich alles. Wenn Gott zu uns kommt, wenn Gott aufgenommen wird, wenn wir Gott berühren, braucht er uns gar nicht mehr sagen, da geht alles automatisch. Der Herr Jesus kommt in das Haus von Zachäus und was macht der Zachäus? Räumt alles auf. Herr, so ich jemanden betrogen habe, gebe ich zurück und wieder den Armen. Herr, ich bringe alles in Ordnung. Was hat der Herr gesagt? Nix, der hat nur Jesus aufgenommen. Wer mit Gott in ehrlicher Berührung, in ehrlicher Gemeinschaft kommt, da muss man nicht mehr viel sagen. Wenn du Gott richtig anbetest, weißt du, was dran ist. Da muss man dir gar nicht sagen, muss man nicht erklären. Also die wahren Anbeter kommen noch mehr auf die Wahrheit zu und entdecken noch viel mehr die Wahrheit bei sich selbst. Da muss man nicht mehr predigen. Eigentlich müsste ich nicht sprechen. Wenn du richtig Gott anbetest, weißt du alles, was der Heilige Geist will. Denn er erforscht die Tiefen. Weißt du, der Heilige Geist, wir seufzen, wir stöhnen und wir kriegen von Gott die Antwort, ein Feedback und du weißt ganz genau, was dran ist. Wahre Anbeter werden von Gott informiert, von Gott versorgt. Der Heilige Geist wird mich verklären, sagt der Herr. Also, wer Jesus nicht anbetet, jetzt halte ich fest, der betet den Teufel an, unwillkürlich, unwillkürlich. Der betet Götzen an, der betet Dämonen an, der betet Religion an. Wer Jesus nicht anbetet, der betet immer was den anderen an. Da ist plötzlich Platz für den Luzifer, bet mich an. Guck mal, das wird gefordert. Wenn Anbetung gefordert wird, ist vom Teufel. Anbetung kann man nicht fordern, auch die Gottesanbetung. Gott wünscht sich, Gott sucht, heißt es, wahre Anbeter. Er fordert nicht. Bet mich an. Hat Jesus irgendwo gesagt, du sollst mich anbeten, knie dich nieder? Nein, die Leute kamen zu Jesus, sie fielen von selbst nieder. Sie haben begriffen, hier ist der Herr. Anbetung kannst du nicht fordern. So, lass uns aufstehen, lass uns Gott anbeten. Das ist falsche Forderung. Das muss von Herzen kommen, dass du hochspringst und sagst, Herr, ich muss dich loben, ich muss dich preisen, ich kann nicht mehr anders. Das ist die Wahrheit. Man braucht für die Anbetung keine besondere Stimmung, kein besonderes Ereignis, keine besondere Verfassung, keinen besonderen Ort. Man braucht nur die richtige Einstellung und die Liebe zu Gott. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist Anbetung. Aus allen Gemütskräften. Alle Register ziehen und dann richtig draufschlagen. Und das ist Anbetung, dass du die Gnade voll auskostest. Mir ist Erbarmen widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Das ist Anbetung. Anbetung ist, dass du alles reinlegst, was du bist, dass du sagst, es ist das Letzte. Ich denke nur an diese Witwe, die ein Schärflein geopfert hat. Auch das ist Anbetung. Die hat nicht viel gehabt und hat sich geschämt, ihr Schärflein reinzulegen. Aber sie hat gesagt, lieber Gott, du weißt, ich habe nicht mehr. Ich würde gerne mehr geben, aber ich habe nicht mehr. Aber das, was ich habe, das lege ich jetzt rein. Sie hat es ganz heimlich getan, im Stillen getan. Keiner hat geguckt und keiner hat beobachtet. Aber Jesus hat beobachtet. Und plötzlich steht Jesus, hört mal her, Leute! Diese Frau, die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau hier, diese Frau, diese Witwe hat mehr gegeben, wir alle zusammen. Gott sieht, was du kannst und was du nicht kannst. Und Gott will nicht, das, was du nicht kannst, sollst du Gott auch gar nicht geben. Ja, das will er auch gar nicht von dir. Aber das, was du kannst, sollst du mit Herzen tun. Diese Frau hat mehr gegeben, wie ihr alle da zusammen. Weißt du, wenn bei den Juden war das so, wenn sie dann Opfer gegeben haben und wenn einer einen großen Batzen Geld reingelegt hat, da haben sie gleich ins Schufferhorn geblasen. Horcht mal her, unser Sohn, dessen Sohn, der hat so und so viel geopfert. Und jeder wollte immer mehr opfern. Weißt du, dass er ja gepriesen wird und dass der Schufferhorn nicht mehr aufhört und so blasen, dass er noch weint nachhalt. Aber hier hat Jesus die Stimmung gemacht. Jesus hat das Opfer betont. So, Vater will, Vers 23, 24, dass der Anbeter im Geist und in der Wahrheit ankommt, dass es bei Gott der Lob ankommt, der Anbetung, und dass Gott ehrt. Und weißt du, wir brauchen die Resonanz Gottes. Das ist Anbetung. Nicht nur, dass ich bete dich an, ich preise dich, Herr, ich erhebe. Wir brauchen auch das Feedback. Eine Anbetung ohne Feedback, ohne dass Gott sich wieder meldet oder sagt, mein Kind, das gefällt mir. Okay, mach weiter, das gefällt mir. Egal, was Sie sagen und was Sie denken, das gefällt mir. Mach weiter so. Wir brauchen diesen Wunsch Gottes. Gott sucht solche Anbeter, der Vater sucht solche. Und der Herr sucht Anbeter, die im Heiligen Geist ihn anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Nicht nur mit der Zunge und nicht nur mit den Lippen und nicht nur mit den Stimmbändern, und nicht nur mit dem Kopf, mit dem Geist. Und nicht nur mit meinem Geist, sondern mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Was ist das mit dem Heiligen Geist? Alle, die den Heiligen Geist ablehnen, die beten vom Teufel aus. Die beten nicht vom Herzen. Die beten vom Verstand. Alle, die den Heiligen Geist ablehnen, die beten ins Leere, umsonst, vergeblich, verschwenden ihre Zeit, die können lieber schwimmen gehen. Oder was anderes tun. Sie führen nur Selbstgespräche. Wer nicht im Heiligen Geist betet. Weißt du, dass der Heilige Geist unser Herz übernimmt und plötzlich fängst du an zu schweben, zu fliegen, abzuheben. Weißt du, da bist du nicht mehr du. Wenn wir Gott anbeten, müssen wir aufhören, ich zu sein. Komisch, aber das ist so. Weißt du, dann redest du und dann bist du wie besoffen. Entschuldigung, aber so ist es. Wie betrunken. Aber wir werdet voll Heiligen Geistes, heißt es in der Bibel einmal, und nicht voll süßen Weines, woraus ein unordentliches Leben folgt. Und hast du schon mal einen Betrunkenen gesehen, wenn er zu viel ins Glas geguckt hat? Oh, der Torkel, da verstehst du es. Der ist nicht mehr normal. Und wenn du Gott anbetest, voll Heiligen Geistes, dann bist du auch nicht mehr normal. Verstehst du, was ich sag? Aber das kannst du nicht auf der Straße machen, das verstehen die Leute nicht. Am besten ist es, du machst die Türen zu, und zu Hause. Und dann räumst alles aus, alles auf die Seite. Und dann sagst, Herr, ich möchte dich jetzt anbeten. Oh, ich möchte jetzt in Ekstase sein. Und plötzlich fühlst du dich an der Decke irgendwo. Abgehoben. Christen müssen lernen, im Geist anzubeten. Werdet voll Heiligen Geistes. Denn nämlich, das ist, was der Paulus sagt. Er vergleicht einen Betrunkenen mit einem Gottesanbeter. Im Geist und in der Wahrheit. Ein Betrunkener, guck, studier mal den an zuerst mal, wie der da torkelt, dem ist alles egal, der erzählt seine ganzen Bettgeschichten, der erzählt alles, was er so denkt, seine Gefühle, das ist der Betrunkene, der erzählt, der gibt alles von sich, oh, und er sagte, wie eine Hypnose, verstehst du, der ist ja wie verwandelt, das würde nie sagen, wenn er beim klaren Verstand wäre, würde nie sagen. Und genauso Anbetung ist, wenn du anfängst, Gott so zu loben, zu preisen, was du bei einem normalen Verstand nicht sagen würdest. Erstens, wenn du so in Rausch bist, heute würde man sagen, wenn du so außer dir bist. Verstehst du? Das wird nicht gesagt in der Kirche, da muss man anständig sein. Weh, wenn du lachst. Vielleicht kann es sein, dass du anfängst, Gott so anzubeten und du kannst nur noch lachen. 3 Stunden lachen. Oder 10 Stunden sogar. Ich habe einen Bruder gehabt, in Stuttgart war er. Ja, der hat immer sich dazu als Gebetsraum eingerichtet. Matratzen, hat er alle Fenster mit Matratzen dicht gemacht. Weil er wollte so Gott anbeten und zu Gott schreien aus seiner Herzen und so weiter, Gott loben und preisen. Vielleicht musst du das auch mal machen. Oder ins Kissen beißen. Um Gott anzubeten und zu preisen. Weißt du, dass wir keine Worte haben, in aller Liebe. Wir sind so weit weg von der Anbetung. Alles genormt, 3 Minuten das, 3 Minuten das, 3 Minuten das, so, es läuft alles nach Programm. Wenn der Heilige Geist dein Leben übernimmt und du in Anbetung kommst, das kann sein, dass aus 3 Minuten 30 Stunden werden. Dann hörst du gar nicht mehr auf. Willst du auch gar nicht mehr aufhören. Und dann musst du doch runter. Und sagst, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen. Aber dann plötzlich bist du wieder auf dem Teppich. Und sagst, Herr, wo war ich denn jetzt? Beten im Geist und in der Wahrheit. Weißt du, den Heiligen Geist durch dich sprechen lassen, die Worte Gottes, das fließt, plötzlich fängst du an zu prophezeien, fängst du Sachen aufzuschreiben, kannst gar nicht mehr, lass Jesus sprechen und Jesus wirken durch dein Leben, plötzlich erlebst du Heilung. Ich bin überzeugt, Menschen, die krank sind, die sollten Gott anbeten, die werden gesund durch die Anbetung. Anbetung ist ein Schlüssel der Heilung. Ein Schlüssel der Heilung. Weißt du, Therapie, was heißt Therapie auf Deutsch übersetzt? Heißt Heilung durch die Anbetung. Egal was, fang an Gott anzubeten, du wirst gesund, brauchst keine Chemotherapie und irgendwelche andere Therapien. Wenn du richtig Gott anbetest, du wirst gesund an Seele, Geist und Leib. Das Problem, warum wir heute so viel Depressive haben, warum wir heute so viele kranke und schwache und elende und jämmerliche Menschen haben, die beten zu wenig Gott an. Würden sie Gott mehr anbeten, würde in ihrem Leben ganz was anderes aussehen. So. Anbeter. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Vielleicht wirfst du dich auf deinen Boden und sagst, Herr, hier liege ich wie tot, ich will mich gar nicht bewegen. Bleib ehrlich vor Gott, übertreib nichts. Auch das gehört zur Anbetung. Übertreib nichts. Weder so positiv noch negativ. Herr, ich habe so viel Schulden, du weißt es, das ist auch genauso schlimm. Also sagen, Herr, ich habe alles, was ich brauche. Bild dir nichts ein. Gott kann das nicht gebrauchen, Gott kann keine Eingebildete gebrauchen. Du kannst alles haben, alles sein und so weiter. Sei ehrlich vor Gott, was du bist. Mach gar nichts vor. Herr, hier bin ich. Gott können Menschen anbeten, die Gott selbst erleuchtet hat, die in seinem Licht stehen, die er befreit hat, die er geführt hat, die seine Barmherzigkeit erlebt haben. Oh Gott, deine Güte ist unbegrenzt, grenzenlos. Also wir dürfen Gott nicht begrenzen beim Anbetung. Weder Rassismus, noch kulturell, noch sprachlich, noch emotionell, noch geistlich. Gott ist nicht begrenzbar. Und ich darf, wenn ich Gott begegnen möchte, ich muss alle Grenzen hinter mir lassen. Ich muss anfangen, nur zu ihm zu kommen, so wie ich bin. 2. Korinther 6, Vers 3 und folgende Versen. Da wird gesagt, was Anbetung ist. Was praktische Anbetung ist. Anbetung ist was Praktisches. Hat mit Messer was zu tun und nicht mit der Gitarre. Ich sagte es ja immer, Gitarre kannst du auch Tambourin nehmen und einen Dreiklang machen. Bitte? Ja, die Psalmen sagen was anderes, aber da muss man so weit sein wie die Psalmen. Ich denke nur an David. Der hat alles verloren, der hat alles aufgegeben und dann der Herr ist mein Hirte. Und ist es in Ordnung, aber die härteste Form, und ich bin bei der härtesten Form der Anbetung, Messer. Das Messer. Da müssen wir zu der Operation, zu dieser intensiven Behandlung. Das ist das Messer, also nicht Gitarre. Ich weiß, wir sollen Gott loben mit und preisen. Wenn der Heilige Geist dich übernimmt, das Zimbeln, da schon allein dieser Klatschen in die Hände ist Revolution. Okay, 2. Korinther 6, Vers 3 bis 10, da von Paulus, da ist die Rede, was Anbetung ist. Da wird gesagt, was Anbetung ist, wie man Gott anbetet. Und so weiter. Und dann sagt, wir erweisen uns in allem als Diener Gottes. Anbetung ist, wenn du in der Geduld dich bewährst, wenn du Gott geduldig bist und sagst, ich halte es durch in Jesu Namen. Ich halte es durch, ich halte es durch, ich halte es durch in Jesu Namen. Durchhalten ist Anbetung. Und wir erweisen das als Diener Gottes in großer Geduld, in großen Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen. Weißt du, die Anbetung, als die Jünger mit den Schlägen nach Hause kamen, der Puckel blutet und es wund. Und Vater, wir danken dir, dass wir würdig waren, jetzt Schmach und Schande für Jesus erleiden. Und als sie betet, plötzlich bebt die Erde. Das ist wahre pfingstliche Anbetung, dass die Erde wackelt. Dass die Erde wackelt. Wir bewähren uns und weiter erweisen als Diener Gottes in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in Wort der Wahrheit, in Kraft und so weiter, mit den Waffen zur Gerechtigkeit und zur Rechten und zur Linken und zur Ehre und zur Schande. Lies mal, leier mal das runter. Wir erweisen uns, das ist diese Anbetung, das sind die Instrumente der Anbetung, die Gott gefallen, im Geist und in der Wahrheit, in aller Liebe, in bösen Gerüchten. Und die schimpfen, je mehr die schimpfen, desto höher fliegen wir. Je größer der Widerstand ist, desto höher heben wir ab. Wir beweisen uns also in guten Gerüchten und schlechten Gerüchten als Verführer. Und doch sind wir wahrhaftig als die Bekannten. Und siehe, doch bekannt als die Sterbenden. Und siehe, wir leben. Weißt du, die wahre Anbetung geschieht, wenn wir sterben. Weißt du, da wird man wirklich fromm. Da wird man heilig im Sterben. Da beweise ich mich als Diener Gottes. Und die letzten Worte behalten wir immer noch. Guck mal, die letzten Worte von Leuten, die gestorben sind. Die letzten Worte sind oft wichtig. Denn die sagen das ganze Leben. Was war mein Leben wirklich? Das letzte Wort. Von wem auch immer. Okay, du kannst nicht alles als bare Münze nehmen, denn nicht immer alles war das letzte Wort. Anbetung ist, als sie gezüchteten und doch nicht getötet, als sie traurigen und doch alle Zeit fröhlich. Immer, immer, lass die Herzen immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, verstehst du, auch wenn es miserable Tage sind und trübe Tage sind und dunkle Tage sind. Das ist Lob, das ist Anbetung. Sich nicht abhalten lassen, weitermachen, als die Armen, aber wir machen doch viele reich, als die haben nichts und wir haben doch alles. Oh, verstehst du? Und wie reich ich bin, wie reich ich bin. Ich werde es nie vergessen, in Jugoslawien, habe ich euch die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, da nimmt der Vater das Glas Wasser und hebt hoch. Die haben nur ein Glas zum Trinken, die Familie ist sehr arm, die haben ein bisschen Speck und ein paar Essiggurken und ein Brot und halten hoch. Gott, ich danke dir, wie reich wir sind. Und er weint vor lauter Freude, wir sind seine Gäste auch. Und so, ich danke dir, wie reich wir doch sind, wir haben alles, was wir brauchen. Der war noch nie im Westen gewesen. Der hat noch nie unsere Wohlstandsgesellschaft gesehen. Aber ich danke dir, wie reich wir sind und so weiter. Und freut sich. Und das hat mein Herz so berührt. Da freut sich, dass er ein Glas Wasser hat für die ganze Familie, dass er ein bisschen Speck hat oder ein paar Essiggurken. Kannst du dich freuen über Kleinigkeiten? Anbetung ist, sich freuen über Kleinigkeiten. Und Anbetung geschieht ganz praktisch im Alltag. Unser Leben ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus und so weiter von ihnen, von den Gottlosen. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Ihr sollt mein Volk sein, meine Lobsänger sein, meine Anbeter sein. Ihr sollt das sein. Ihr sollt das heilige Priestertum sein. Eigentlich, die Priester haben eine Aufgabe, Gott zu loben. Das ist die große Auftrag, Gott zu loben. Das ist nicht nur Fürbe, das ist auch ein Dienst. Das muss nebenbei passieren, Opfer zu bringen. Aber Gott zu preisen, die Gottheit zu loben. Das ist dieser priesterliche Dienst. Und wir sind von Gott berufen, nicht nur Könige zu sein, sondern ganz besonders auch Priester Gottes. Jeder Einzelne. Und Anbetung geschieht, wenn Gott bei uns wohnt. Und wann wohnt der liebe Gott bei uns? Die Juden sagen, wenn zwei Leute über Gott reden, dann ist Gott unter ihnen. Und Gott wohnt bei uns, wenn wir anfangen, von Gott zu reden. Zu Hause, in deiner Wohnung. Bring Gott nach Hause. Ich muss zu dir einkehren. Lass Jesus, ruf über deine Wohnung Jesus aus. Und sprech, Jesus, du bist groß. Hier, das ist die Stätte, die du erwählt hast. Mein Herz, da wohnst du hier drin. Das ist die Krippe. Auch wenn es nur eine Rippen sind. Das ist die Krippe, Herr. Du wohnst in meinem Herzen. Und dann dir ist wohl. Du wirst verblüfft sein, wie dein Leben sich abspielt. Und dann kannst du dich hinsetzen. Und ich kenne Leute, die haben kein Instrument spielen gekonnt. Kein Instrument. Die haben oft nicht Ahnung, wie man ein Instrument spielt. Aber der Geist Gottes kam über sie. Und plötzlich legen sie los. Plötzlich kriegen sie das Gehör. Plötzlich fangen an, die Tasten sich von selbst zu bewegen fast. Weißt du, wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann bist du ein Musiker. Dann bist du ein Pfiffikus. Dann kannst du plötzlich Gott loben und preisen. Denn dann kommt's nachher. Dann, wenn du voll Heiligen Geistes bist. Das Problem ist, uns fehlt der Heilige Geist. Lass uns ganz ehrlich sein. Werde voll Heiligen Geistes. Und dann kannst du, dann nimmst du deine Ziehharmonika, dann nimmst du deine Zither, oder nimmst du, selbst wenn du, ich habe schon Gottesdienste erlebt, bei farbigen Menschen, also farbigen Geschwistern, oder primitive Geschwister, Slums und Arme, die haben Kochtöpfe genommen, Flaschen genommen, und die haben mit allem, was nichts ist, Musik gemacht. Solche Musik können wir hier gar nicht mal produzieren. Die haben Musik gemacht mit Blechbüchsen. Ja, oder sprechen dann in anderen Zungen. Aber nein, die haben so tolle Musik gehabt. Hier, ich war bei den Zigeuner jetzt neulich, oder was, ja, im Zigeunergottesdienst, die sind auch, die haben keine Noten, die haben keine Zähne oft im Mund. Sieht sehr ärmlich aus hier. Aber dieser Gottesdienst in Neukölln, wo ich da bei den Zigeunern war, aber die setzen sich hin und die preisen, die singen, die musizieren, die sind so voll. Das liegt denen im Blut. Weißt du, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, liegt in deinem Blut Musik, liegt in deinem Blut Anbetung, liegt in deinem Blut Lobpreis, liegt alles in deinem Blut. Das hat alles mit dem Blut zu tun. Dein Leben wird plötzlich ganz anders. Und die spielen, die gucken gar nicht hin, die sagen, und irgendjemand stimmt da an, gibt ein paar Takte an. Also ich war verblüfft. In aller Liebe. Natürlich würden sie bei uns nicht kommen, unser einer würde sagen, das ist Krach, was sie da machen. Aber weißt, in der Bibel heißt, macht Krach vor dem Herrn. Wir sollen vor dem Herrn Krach machen. Und in diesem Krach ist eine Harmonie dann. Weißt du, wenn es von Herzen, der Krach von Herzen kommt, das ist Harmonie in aller Liebe. Da kannst du plötzlich singen und spielen dem Herrn in euren Herzen. Da fängt das Spielen an, da fängt Musik an. Musik fängt nicht mit dem Finger klimbim oder mit der Stimmbänder. Musik fängt, singt und spielt dem Herrn in eure Herzen. Und ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Es hat auch dann sehr viel mit meinem Willen zu tun. Will ich oder will ich das nicht? Und es liegt jetzt bei dir. Willst du Gott anbeten oder willst du Gott nicht anbeten? Willst du dich nur berauschen und belullen lassen und dich da irgendwie einschunkeln lassen? Oder willst du sagen, ich will den Herrn preisen. Ich will nicht nur Zuschauer sein in der Anbetung. Ich will ein Akteur sein der Anbetung des Lobpreises. Lass uns aufstehen. Und lass uns zum Herrn gehen und lass uns ihn anbeten. Halleluja, Halleluja. Gott möge uns segnen. Lass uns ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Lass uns voll Freude sein im Heiligen Geist. Lass uns jubeln und jauchzen in unserem Herzen. Lass uns groß vom Herrn denken. Lass uns den Herrn lieben. Oh, nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat und alles, was in uns ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Aber das Gute wollen wir stehen lassen. Wir wollen nicht an das Gute denken. Wir wollen denken nur, dass er gut ist, dass er wunderbar ist, dass er herrlich ist, dass er großartig ist. Herr, du bist alles mir. Du bist mein alles mir. Halleluja, Halleluja. Meine Seele erhebt den Herrn. Oh, dass die Maria unter uns wäre. Dass die Maria dieses Gebet sprechen würde. Oh, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Und du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Und das, was nichts ist, das erhöhst du. Oh Gott, ich preise dich, dass du noch im Regiment bist. Dass du noch der Herr der Welt bist. Dass du noch der König aller Könige, der Herr aller Herren bist. Meine Seele lobt und preist den Herrn. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Amen. Praise God.